Hier ist Sim Junkies, der Podcast für Simulationstraining, Notfallmedizin und gute Lehre. Mein Name ist Tobias Sambale und ihr hört ein Format von Skillcube. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Sim Junkies. Dieses Mal bin ich vor Ort bei unserem Gast, nämlich im schönen Hamburg, bei Weinmann Emergency, und ich spreche mit Steffen Kruse über das Thema Beatmung trainieren. Ja, und Steffen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst heute für uns, und vielleicht kannst du dich unseren Hörern direkt einmal vorstellen.
Ja, klar, sehr gerne. Erstmal ein Willkommen bei uns in unserem Hauptsitz in Hamburg. Mein Name ist Steffen Kruse, ich bin Teamleiter der Applikationsspezialisten bei Weinmann Emergency, also alles, was sich um die Geräte rumdreht, Bedienung, das außenrum, das ist das, was die Applikationsspezialisten machen. Ich selber bin jetzt im 22. Jahr, glaube ich, bei Weinmann. Gut 10 davon mache ich Applikationsspezialist, davor habe ich im Innendienst gearbeitet. Bin von Haus aus sozusagen Rettungssanitäter mit dem Fokus auf Beatmung, so kann man das sagen. Unser Hauptthema ist eben die Beatmung. Dafür sind wir ja als Weinmann in Anführungszeichen bekannt mit unseren Beatmungslinien, gerade im präklinischen Bereich. Und auch da wollen wir natürlich das Umgehen mit dem Gerät immer weiter nach vorne bringen.
Ja, vielen Dank für die Einführung und die Vorstellung. Jetzt haben wir eine besondere Folge heute, denn wie unsere Hörer und Hörerinnen wissen, ihr produziert Beatmungsgeräte und wir stellen unter anderem einen Simulator her, der eines eurer Beatmungsgeräte nachbildet. Und das, was uns verbindet, ist direkt oder indirekt der Einfluss auf die Patientenversorgung, nämlich bei euch, dadurch, dass ihr Geräte herstellt, die unmittelbar Menschen am Leben halten, und wir stellen Geräte her, die hoffentlich Menschen dadurch am Leben halten, indem die Leute, die diese Geräte benutzen, kompetenter im Umgang werden. Und getroffen haben wir uns heute, oder wir treffen uns heute, zum Thema Beatmung trainieren. Denn das ist was wir immer wieder als Rückmeldung auch hören. Wir möchten, dass unsere Leute besser darin werden, oder ich möchte persönlich besser darin werden, Beatmung zu verstehen, Beatmung gut anwenden zu können. Aber das Training ist eine besondere Herausforderung, denn es ist gar nicht so, wie wir es sonst vielleicht kennen vom klassischen Fallbeispieltraining oder vom klassischen Skilltraining. Und das können wir natürlich gut verstehen, obwohl wir uns auch heute wieder so ein bisschen an der klassischen Matrix, die wir da verwenden, am Kreislauf des Lernens orientieren und sagen, naja, es hat doch viel mit dem allgemeinen Training zu tun. Aber wir müssen es vielleicht inhaltlich ein bisschen anders beleuchten. Und deswegen beginnen wir einmal mit der Frage, Blackbox-Beatmungsgerät und Blackbox-Patient. Wie funktioniert das beides eigentlich? Denn dieses Wissen, das müssen wir erstmal haben, bevor wir Beatmung trainieren können.
Genau, also das Zusammenspiel, dass ein Gerät sozusagen einen Patienten unterstützt oder eben eine Funktion übernimmt. Das haben wir so im Rettungsdienst zumindest nicht großartig. Es gibt den Defi-Monitor, der nimmt Einfluss zum Teil bei gewissen Therapien, aber nur kurz. Ansonsten haben wir viele Geräte, die eine Messfunktion haben, Thermometer und so weiter. Aber mit dem Beatmungsgerät greifen wir halt in den Patienten ein. Da übernehmen wir was oder wir unterstützen zumindest, und deswegen hat das Beatmungsgerät auch immer was mit dem Patienten zu tun. Und da gibt es so ein paar grundlegende Sachen, das muss man zumindest mal gehört haben. Man muss nicht den Wert kennen, weil ich persönlich glaube, dass gerade in der Präklinik viele Messwerte auch zu vielen Irritationen führen. Also man guckt sich den Patienten an und dann weiß man zumindest, was so das Grundproblem ist. Dafür muss man nicht wissen, einer dieser Werte, wie ist die Compliance des Patienten, wie ist die Resistance des Patienten, aber man muss sich darauf einstellen, dass diese Faktoren einen Einfluss auf die Beatmung haben. Habe ich eine schlechte Resistance, das heißt, kriege ich die Luft da schlecht rein und wieder raus, habe ich ein Problem oder muss zumindest anderes bedenken. Habe ich eine schlechte Compliance, dann kriege ich mit bestimmten Beatmungsformen die Luft nicht standardmäßig in den Patienten rein, sondern muss halt auch da gucken, ist das, was ich da gerade tue, das Richtige? Oder muss ich Parameter verändern, um das Ziel zu erreichen, was ich habe? Und das ist sicherlich die große Herausforderung, eben diese Kombination aus, ich habe ein Gerät, das soll was tun. Da würde ich am liebsten sagen, bloß nicht anfassen, weil ich es so selten benutze. Und ich habe einen Patienten, der in dem Moment auch noch sehr kritisch krank ist, wenn das Gerät die Atmung übernehmen soll. Und die beeinflussen sich gegenseitig. Das ist sicherlich so die größte Herausforderung, die man da hat.
Okay, und da gibt es ja jetzt ein paar Begriffe. Du hast schon Compliance und Resistance genannt. Aber es gibt auch verschiedene Beatmungsmodi. Welche sollte man denn da kennen, insbesondere beim Thema Transport eines Patienten? Also beispielsweise im Rettungsdienst, aber vielleicht auch beim Transport von einem Klinikbestandteil in einen anderen Klinikbestandteil bei den Pavillonbauten oder sowas?
Also grundsätzlich kann man Beatmungsraum eigentlich sogar ganz schön in eine Matrix packen, wenn man das so möchte. Man kann nämlich einmal sagen, ich, der Anwender, wie sage ich denn dem Gerät oder wie steuere ich das Gerät? Wie sage ich dem Gerät, was er am Patienten tun soll? Das kann ich grundsätzlich so machen, dass ich sage, ich möchte, dass dieses Volumen in den Patienten reingeht. Dann nennt sich das Ganze so schön volumenkontrollierte Beatmung. Oder ich sage, welchen Druck soll denn im Patienten passieren? Und ein Druckunterschied bedeutet gleichzeitig auch immer, dass Volumen in den Patienten reingeht. Und dieser Druckunterschied nennt sich dann eben druckkontrollierte Beatmung. So haben wir sozusagen diese beiden Komponenten, Volumen oder druckkontrolliert. Da kann man eigentlich jede Beatmungsform in irgendeiner Form einsortieren. Und das Zweite ist, was macht das Gerät und was macht der Patient? Atmet der Patient komplett spontan und das Gerät hilft nur so ein bisschen? Dann nennen wir das Spontanatemunterstützung. Macht das Gerät alles und der Patient liegt einfach nur da und akzeptiert, was passiert, mehr oder weniger freiwillig. Dann nennen wir das Ganze kontrollierte Beatmung. Und dann gibt es halt einen ganz großen Bereich dazwischen. Das nennt sich dann assistierte Beatmung. Und wenn ich diese beiden zueinander packe, also Druck, Volumen kontrolliert und kontrolliert, assistiert, spontan, kann ich erstmal jede Form da irgendwo einbauen. Wenn man jetzt guckt, was für Formen gibt es in der Präklinik, welche Formen werden denn wirklich benutzt, dann hat man natürlich auch einen Blumenstrauß, weil viele Anwender heißt, wir haben viele, viele Erfahrungen, die gerade aus der ärztlichen Leitung aus der Klinik mitkommen. Aber grundsätzlich kann man sagen, häufig präklinisch ist die volumenkontrollierte Beatmung voll kontrolliert, das heißt IPPV oder auch andere Namen, aber eben eine voll kontrollierte Beatmung. Die andere Möglichkeit, auch das ist mittlerweile ziemlich gut im Rettungsdienst angekommen, ist eben die NIF-Therapie. Umgangssprachlich wäre es dann eben eine CPAP mit Druckunterstützung. Und dann gibt es einen Bereich dazwischen. Und dieser Bereich dazwischen ist dann eben so hauptsächlich oder meistens benutzt in dem Transport von Patienten zwischen A und B. Bei Verlegung zum Beispiel, das ist eben das B-Level, die B-Level-Beatmung, wo ich eine Kombination aus druckkontrollierter, maschineller Beatmung habe und einer Atemunterstützung. Ja, also ich kenne es von früher auch noch, Patient von A nach B transportiert, wurde auf der Intensiv erstmal wieder ins tiefe Koma verlegt, damit man ihn transportieren kann. Das ist halt mittlerweile nicht mehr so, sondern auch die Transportbeatmungsgeräte sind mittlerweile in der Lage, das zu tun. Und dann gibt es eben noch weitere Beatmungsformen, die je nach Situation mal so ein bisschen aus der Heimbeatmung kommen, wenn man zum Beispiel eine Weaning-Station hat, wo das mehr benutzt wird, die besondere Anteile haben, wie eine Volumengarantie bei einer druckkontrollierten Beatmung, eine PAVC. Aber wenn man sich so ein bisschen fokussiert auf eben diese Einteilung und ich habe eine vollkontrollierte Beatmung, ich habe eine Spontanatmung und ich habe eine dazwischen, dann ist man schon mal ziemlich gut dabei.
Ja, vielen Dank dafür. Ich habe auch das Gefühl, dass das einen großen Unterschied macht, ob man sich an diesen physikalischen Begrifflichkeiten sehr aufhängt oder ob man sie sich gut bildlich vorstellen kann. Und das fällt ja vielen Leuten schwer, wenn wir dann über Druck und Volumen reden. Du hast es auch so schön erklärt und die Compliance und Resistance beispielsweise kann man sich ja total gut vorstellen, wenn man sagt, man atmet durch einen dünnen Strohhalm oder durch einen dicken Strohhalm und man stellt fest, das eine ist viel schwieriger als das andere, weil man einfach viel mehr Kraft braucht, oder man pustet einen Luftballon auf und der hat entweder eine dünne Wand oder eine dicke Wand und man merkt, das ist ein ganz großer Unterschied. Und das scheint ja schon so ein bisschen zu reichen, habe ich den Eindruck, wenn man so eine ungefähre Vorstellung hat. Und trotzdem fällt es Teilnehmenden in so Einweisungen oder Trainings mitunter sehr schwer, diese Punkte für sich so nachvollziehen zu können, dass sie irgendwie sagen, ja, ich habe das schon alles jetzt irgendwie im Überblick mal, aber irgendwie werde ich nicht warm mit dem Thema. Was ist so deine Erfahrung? Was fällt den Leuten, wenn ihr beispielsweise Einweisungen oder Schulungen macht, was fällt den Leuten manchmal schwer vom Verständnis her und welche Brücken kann man noch bauen, um die Wissensvermittlung, das ist ja häufig der erste Schritt, um die Wissensvermittlung gezielt auf diese Menschen zuzuschneiden?
Also letztlich genau das, was du gesagt hast, das ist eben das Bildliche. Man kann in der Beatmung, wie auch in allen anderen Bereichen der Medizin, mit ganz vielen Fachwörtern um sich schmeißen. Und dann kriegt man meistens auch von den Teilnehmern ein Nicken, weil Kopfschütteln ist immer schwierig, da muss man Mut zu haben. Wenn man das Ganze bildlich erklären kann, dann hilft das ganz vielen Leuten, eben mit Strohhalm oder mach mal eine druckkontrollierte Beatmung in eine Wasserbombe und in einen großen Partyballon und werden feststellen, dass bis wir den Druck im Partyballon erreicht haben, den wir in der Wasserbombe schon nach 0,3 Sekunden erreicht haben, viel mehr Luft transportiert wurde. Das Gleiche gilt für die Trigger bei der Unterstützung. Da haben die Leute, das steht dann auf den Geräten drauf, 3 Liter pro Minute. So, ist das viel, ist das wenig, man weiß es nicht. Und wenn man dann so Brücken schlagen kann, das ist gerade bei so Schulungen schön, weil die meisten haben dann irgendwas zu trinken auf dem Tisch. Und dann steht da eine Literflasche Wasser oder Cola oder sowas. Und man kann dann so diesen Hint machen, pass mal auf, nimm mal deine Flasche, da ist ein Liter drin. Und jetzt hältst du sie so, dass es 1 Minute dauert, bis sie leer ist. Dann kommt da ein Fluss von 1 Liter pro Minute raus. Das ist das Kleinste, was du an deinem Beatmungsgerät einstellen kannst. Das Größte sind 15 Liter. Stell dir 15 Flaschen Cola vor und wieder 1 Minute Zeit, um das leer zu machen. Dann hast du ein ungefähres Empfinden dafür, was für eine Range man einstellen kann und was das eigentlich für Unterschiede sind. Das hilft viel mehr, als irgendwelche Theorien zu erklären. Gerade beim Rettungsdienst, die ja sehr, sehr haptisch, sehr praktisch unterwegs sind und eben nicht unbedingt rein theoretisch.
Wir haben ja bedauerlicherweise auch ein bisschen eine Kultur, du hast es mit dem Nicken schon beschrieben, in der wir Rückfragen auch nicht immer wertschätzen. Und es ist zugegebenermaßen manchmal auch schwierig, auch als Trainer, wenn man beispielsweise einen sehr heterogenen Kurs hat, wo man viele Leute hat, wo man das Gefühl hat, die langweilt man mit bestimmten Basics, weil die, gerade im Rettungsdienst erleben wir das häufig, viele Leute, die nach dem Abitur in die Ausbildung gehen und andere, die eben nicht nach dem Abitur in die Ausbildung gehen, sondern das an ihren Realschulabschluss oder eine Vorausbildung anschließen. Und beispielsweise über die Feuerwehr oder sonst wie einfach auf diesen Bereich nochmal aufmerksam geworden sind. Also ob mit oder ohne Abitur macht da keinen Unterschied, aber nur um sozusagen diese ganz vielen Perspektiven, die es darauf gibt, erläutern zu können. Ja, und dann ist die Frage, gehe ich da auf die Leute ein, die sagen, ah, ich muss das aber nochmal bildlich beschrieben bekommen, oder sage ich, ist ja super, ich habe hier in der ersten Reihe 5 Leute sitzen, die haben alle irgendwie Mathe-Physik-Abitur gemacht, die haben da einfach ein Verständnis für sich schon entwickelt. Ob das das Richtige ist, wissen wir ja auch nicht, aber sie nicken auf jeden Fall mit einem Lächeln und das macht es nicht immer so einfach. Und trotzdem müssen wir sagen, das Ziel ist, dass all diese Leute, mit denen wir da arbeiten, das am Ende praktisch umsetzen können müssen, denn das sind Geräte, mit denen wir da arbeiten, die auch Schaden verursachen können. Und man darf ja auch wirklich nicht vergessen, dass wir sie nicht bei Patienten einsetzen, die das Ganze elektiv irgendwie bekommen, dass man sagt, also das Klassische ist ja die, wenn man sich vorstellt, man hat selber einen kleinen Eingriff und kriegt dann eine Narkose, wird schön präoxygeniert, das Beatmungsgerät ist vorher durchgetestet, das ist im Rettungsdienst durch den Check natürlich auch, aber es ist alles optimiert auf diesen Eingriff, der dann da durchgeführt wird. Das Anästhesie-Team ist super geschult, sondern wir haben das ja meistens bei Patienten, beispielsweise mit einer COPD, die einfach ohnehin schon enorm vulnerabel sind. Und dafür muss es irgendwie klappen. Und dafür muss eben sich Zeit für diese Wissensvermittlung genommen werden, gleichzeitig aber auch für die Skills. Und wie würdest du sagen, was sind die wichtigsten Skills, die ihr gerne vermittelt, bei denen du sagen würdest, die sollte man drauf haben im Umgang mit Beatmung im Rettungsdienst? Und welche Tipps und Tricks kannst du den Menschen geben, die ihre eigenen Teams da drin vielleicht trainieren?
Also ich glaube, der wichtigste Skill im Bereich Beatmung ist Ruhe und Entspanntheit, muss man sagen. Weil wie alles braucht auch eine Beatmung Zeit. Du hast gerade COPDler angesprochen. Da habe ich so eine Kombination aus sozialer Kompetenz und Ruhe, die ich einfach brauche. Einmal dem Patienten gegenüber, weil wenn der sich aufregt, dann wird das nur noch schlimmer. Aber auch dem gesamten Team gegenüber. Und dann muss man halt strukturiert da durchgehen. So, und eine Struktur zu haben, ist quasi das Zweite. Gerade wenn ich jetzt über Niffen mit einem Beatmungsgerät spreche, muss ich wissen, welche Schritte tue ich denn. Das heißt, irgendwie die Maske ans Gesicht vom Patienten, ohne mit dem vorher drüber gesprochen zu haben, ist, glaube ich, bei allen klar, dass das irgendwie eine schlechte Idee ist. Aber selbst wenn in meiner SOP irgendwo da hinten steht, ich muss bei einem CPAP auch eine Intubationsbereitschaft haben und habe aber das für mich nicht vorgeplant, dann bin ich in der Situation einfach extrem gestresst. Wenn sie denn dann eintritt und der Patient nicht besser wird, dann fängt das große Suchen an. Wo sind denn jetzt die Tuben und wo? Und das heißt, ich glaube, dass es bei Beatmung, man braucht natürlich ein physiologisches Grundverständnis, hatten wir eben, Resistance, Compliance, ob man die Begriffe jetzt kennt oder nicht. Aber ein physiologisches Grundverständnis muss man haben. Und dann brauchst du Struktur und Ruhe in einer Beatmungssituation, egal ob das kontrolliert oder nicht ist. Weil wenn du das hast, dann kannst du auch mit den Geräten gut arbeiten. Den schlimmsten das schlimmste Vorgehen ist die geliebte Stummtaste an den Beatmungsgeräten, weil die, das ist kein Geheimnis, wird halt benutzt, um die Geräte stumm zu machen. So, aber nicht, um zu gucken, was sagt mir das Gerät denn gerade? Und wenn es Quatsch ist, was das Gerät sagt, was durchaus vorkommt, dann muss ich halt dem Gerät sagen, dass es Quatsch ist. Ansonsten werde ich Alarme übersehen oder werde sie falsch interpretieren. Und das kommt wieder aus diesem Bereich, ich muss ruhig und strukturiert vorgehen. Piepst ein Gerät, dann ist es nicht, ich drücke die Stummtaste und kümmere mich um andere Sachen, sondern ich gucke zumindest einmal hin, was ist es, und stelle mir dann die Alarmgrenzen neu ein. Weil ansonsten produziere ich Stress, und Stress bedeutet immer, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schief geht, extrem hoch ist.
Ja, grandios. Du hast mich ein bisschen aufs Glatteis geführt. Das genieße ich sehr, denn in meinem Kopf war die Frage, ja, welche Skills brauche ich? Und man überlegt sich, wenn man solche Fragen stellt, ja häufig schon die Antwort. Und daran lasse ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal teilhaben. In meinem Kopf war sowas wie, ja, also wie geht man mit dieser Maske um? Wie die Alarmgrenzen habe ich auch dran gedacht, beziehungsweise die Stummtaste. Aber diesen Skill im Sinne der Eigenberuhigung, also wenn wir an die Personalkompetenz denken oder an die Sozialkompetenz, den hatte ich nicht so richtig auf dem Schirm, weil wir häufig über Skills ja sprechen auf der Ebene der Fachkompetenz. Und da gehören sie sicher in vielen Fällen auch hin, aber Selbstberuhigungsstrategien oder sich einen Plan machen zu können, auch das ist eine Fähigkeit. Grandios, vielen, vielen Dank dafür. Das ist wirklich cool, weil das ist vielleicht auch der Punkt, der es für viele Leute so schwer macht, wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachdenke über deine Antwort. Also der Punkt, an dem viele Leute sagen, boah, das fordert mich gerade so sehr, dass ich jetzt entweder möglicherweise falsche Entscheidungen treffe, wie einfach immer diesen Alarm stumm zu machen und dem Patienten sowas zu sagen wie, ja, das muss erst ein bisschen schlimmer werden, bevor es besser wird oder so. Also irgendwie so in so Übersprungshandlungen zu geraten und gar nicht zu sehen, naja, vielleicht mache ich dem gerade mehr Stress, weil ich den da nicht an die Maske gewöhnt habe oder sonst was. Und gleichzeitig ermöglicht mir das ja erst in ein vernünftiges in eine vernünftige Entscheidungsfindung einzutreten. Weil das ist die nächste Stufe, ihr erinnert euch. Nach der Wissensvermittlung kommt das Skilltraining und danach kommt das Entscheidungsfindungstraining. Und so ist es ja in diesem Fall auch. Ich kann nur kluge Entscheidungen treffen, wenn ich alle Daten habe. Und wenn ich selbst einen klaren Kopf habe. Und dafür brauche ich eben diesen Skill, um mir den Kopf klar zu machen. Ja, cool. Vielen Dank. Und Entscheidungsfindung. Was erlebst du da so? Also berichten die Leute auf den Trainings mal von der Praxis oder was ist dein Eindruck? Was fällt Fachkräften häufig schwer bei der Entscheidung, welchen Beatmungsmodus soll ich nehmen? Wie soll ich die Beatmungsparameter verändern? Wann soll ich vielleicht auch entscheiden, dass ich mit dieser Technik nicht weiterkomme? Was ist da dein Eindruck?
Also ja, es wird durchaus berichtet, wie dann so die Erfahrungen sind. Meistens aber so, dass man da jetzt nicht unbedingt viel draus ziehen kann. Naja, also ich kenne das von meinem Sohn. Ne? Wie war die Schule? Gut. So was Ähnliches hört man dann bei Trainings auch. Und habt ihr das schon mal benutzt und hat es funktioniert? Ja. Okay. Das heißt, dass man jetzt so wirklich in einen größeren Austausch kommt, das muss man herausfordern. Also muss man sagen, erzähl doch mal, wie war es denn so und was hat dich da, was hat dir da geholfen, was hat dir da nicht geholfen? Letztlich ist es so, dass, hatten wir auch schon dieses Gesamtsystem, ich habe einen beatmenden Patienten, eben für die Leute eine Herausforderung ist, weil es nicht so wie, ich monitore einen Patienten mal oder ich überwache ihn auch mal und ich schreibe auch mal einen 12-Kanal. Das macht man aus diagnostischen Zwecken, weiß nicht, gefühlt 2-3 Mal am Tag in der Schicht. Diese Situation, okay, jetzt muss ich beatmen, die ist extrem selten. Oder was heißt extrem? Das klingt jetzt so, als wäre es irgendwie einmal im Jahr. Wenn man Pech hat und die falschen Dienste erwischt, ist das auch so. Aber die ist selten, aber sie ist kritisch. Und das ist in dem Training die größte Herausforderung, dass du irgendwie einmal die Skills, wie du so schön gesagt hast, natürlich gehören da auch irgendwie Hardware-Skills dazu. Wenn wir jetzt gucken, wann beatme ich, wie beatme ich, dann ist es natürlich so, dass das auch sehr individuell vom Patienten zu sehen ist. Das wird man in Trainings häufig gefragt, was stelle ich denn ein? Und da kann die Antwort immer nur sein, du, das ist wahrscheinlich erstmal in deinen SOPs zumindest ein bisschen geregelt. Und man kann einen Patienten halt nicht, finde ich persönlich zumindest, pauschalisieren. Also natürlich gibt es so Grundvoraussetzungen. Also ich kenne eine Fünferregel beim CPAPen, 5-5-5-5-5-5, Fünfer Piep, Fünfer ASB, Fünfer Trigger. Damit mache ich grundsätzlich mal jetzt erstmal nichts falsch. So. Und dann kenne ich SOPs, wo dann drin steht, wenn du hypoxisch unterwegs bist oder vermutest, dass es so ist, oder der Patient, nicht du selber hoffentlich, der Patient, dann stellst du eher ein bisschen was am Piep ein. Aber ein 5er ASB kann man immer mal machen. Das macht nichts kaputt, hilft ein bisschen. Wenn du glaubst, dass es eher in Richtung hyperkapnisch geht, dann lässt du den Piep vielleicht, wo er ist, vielleicht sogar ein bisschen senken und machst eher die Druckunterstützung, den ASB hoch. Und das hilft dann tatsächlich auch den Leuten, sich das so ein bisschen für sich selber mitzunehmen. Aber jetzt pauschal zu sagen, wenn wir mal weggehen vom Niffen, hast du einen Herzinfarkt, machst du eine EPPV, hast du einen Verkehrsunfall, machst du eine B-Level, das geht halt nicht. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Sondern letztlich, wenn wir im Bereich der kontrollierten Beatmung uns aufhalten, dann kann man immer nur sagen, es muss Luft in den Patienten rein und es muss gesund so viel Luft in den Patienten rein, dass der Kreislauf damit arbeiten kann. So, da gibt es immer die schöne 6 Milliliter pro Kilo im Körpergewicht. Ideales Körpergewicht, das fällt den Leuten dann auch schwer, da gibt es ein paar Pauschalgeschichten, das haben wir in den Geräten aber mittlerweile auch umgesetzt, dass du halt sagen kannst, was man schätzen kann, ist eine Körpergröße. Zumindest ungefähr. Was man schätzen kann, ist ein Geschlecht vom Patienten. Und den Rest lässt man das Gerät machen. Und er sagt, ja, wir benutzen die vollkontrollierte Beatmung, sagen aber, mein Patient ist 1,80 Meter und männlich und das Gerät ermittelt dann das ideale Körpergewicht, nimmt das mit 6 Millilitern mal, damit ich auch in dieser Stresssituation jetzt nicht wieder anfangen muss, Augen zu, Kopf nach oben, rechne, sondern da kann ich mir auch da Unterstützung holen und kann mich vielleicht mehr auf das, was, glaube ich, am wichtigsten ist, ist halt auf den Patienten zu gucken und nicht anfangen, irgendwelche Formeln auswendig zu lernen oder auf irgendwelche Werte von Beatmungsgeräten, von Monitoren zu gucken, sondern mich wieder mehr dem Patienten zu widmen. Das ist, glaube ich, am relevantesten und danach kann man überlegen, macht man das Ganze druckkontrolliert oder macht man es volumenkontrolliert, weil das Endergebnis ist erstmal, gerade in der präklinischen Situation, das Gleiche. Ich muss die richtige Menge Luft in den Patienten reinbekommen. Wenn wir über Sekundärtransporte reden, dann bin ich natürlich anders unterwegs, weil dann möchte ich, dass der Patient auf dem Transport genauso beatmet wird wie in der Klinik. Und da ist mir dann so ein bisschen vorgegeben, mit welcher Beatmungsform der Patient beatmet wird.
Okay, und was würdest du sagen, was muss man auf jeden Fall, wir sind ja immer doppelt unterwegs hier in diesem Podcast. Auf der einen Seite denken wir sehr vom Anwender her, also wir fühlen quasi mit, wie würde ich persönlich so ein Beatmungsgerät einstellen. Auf der anderen Seite sind wir auch immer in der Trainerperspektive. Das bedeutet, wir überlegen immer, was müssen wir anderen Leuten vermitteln. Und jetzt hast du zwei Sachen gesagt, die Ausrufezeichen in mir ausgelöst haben. Nämlich das erste sind die Alarme und das zweite ist, sich auf den Patienten zu konzentrieren. Wo würdest du denn immer sagen, Stichwort Entscheidungsfindung, bestimmte Alarme oder bestimmte Phänomene beim Patienten sollten uns aufhorchen lassen, Dinge zu verändern an der Beatmung?
Naja, ich sag mal, wenn wir jetzt erstmal in die Gerätemedizin einsteigen, dann habe ich natürlich entsprechende Volumenmessungen in den Geräten drin, also das Tidalvolumen oder auch das Minutenvolumen, was mir die Geräte anzeigen. Und das Minutenvolumen ist eben das, was auf der Beatmungsseite zumindest am ehesten einen Alarm produziert. Weil das Gerät hat einen Alarmkorridor, wo er sagt, das müsste eigentlich normal sein. Und jetzt misst er aber andere Sachen. Und dann sagt das Gerät Bescheid. So, das heißt, das ist so der erste Punkt, wo ich sage, da musste man dann mal hingucken. Gerade wenn man druckkontrolliert unterwegs ist, weil dann ist ja das Volumen nicht einstellbar, sondern ich muss es ablesen. Ich muss gucken, ist das Volumen richtig, was der Patient bekommt. Und wenn dem so ist und das Gerät trotzdem alarmiert, dann muss man halt dem Gerät sagen, das ist richtig, was der Patient bekommt. Das Gleiche gilt letztlich auch für die Gerätemedizin im Bereich des Monitors. Wenn mir das SpO2 absinkt, muss ich was tun, ist, glaube ich, relativ klar. Wenn mir die ETCO2-Messung was anzeigt, was mir nicht gefällt, muss ich was tun. Das Ganze, es gibt ein ganz schönes Synonym dafür. Ne? Buchstaben sind in der Medizin ja immer gern genommen. Das heißt, nennt sich dann DOPES und HAND. Das wäre für mich auch sowas, was man in der Ausbildung in jedem Fall mittlerweile mit einbringen soll. Also DOPES für, ich habe ein Problem in der Beatmung, ich weiß aber gerade nicht, woran es liegt. Jetzt gehe ich das erstmal durch. Also Dislokation, habe ich, steckt der Schlauch noch oder habe ich andere Probleme? Obstruktion für das O, ist mein Filter dicht? Gibt es irgendwo etwas, was abgeknickt ist? Irgendwie sowas. P, ganz wichtig, der Patient. Hat sich was am Patienten verändert? Muss ich irgendwas am Patienten tun, damit es besser wird? E, Equipment. Macht das Gerät noch das, was es tut? Und S wäre dann Stomach. Also habe ich vorher eine Maskenbeatmung gemacht, hat das Einfluss auf die Beatmung. So, dass man auch da wieder Ruhe und Struktur hat und sagen kann, okay, es piept überall, was mache ich denn jetzt? Sondern irgendwie sagen kann, okay, lass uns das mal durchgehen. Das ist ja mittlerweile in den Leuten drin. Ne? ABC.de, Sample, was es alles gibt. Und das gibt es halt für Beatmung auch, dass man sagen kann, ich gehe da durch und ändere was. Und das Zweite eben, ich ändere was, Hand. Ich nehme den Patienten an die Hand, wäre das H. Geht die Luft rein, geht sie nicht rein, habe ich da ein Problem? Muss ich absaugen? A. muss ich neue Einstellungen machen. Das wäre das N. Also wäre eben, es geht zu wenig Luft rein, also muss ich den Inspirationsdruck vielleicht erhöhen, damit ich mehr Luft reinbekomme. Die Diagnostik, das ist in der Präklinik immer ein bisschen schwierig, dann kommt immer so ein bisschen auf die Möglichkeiten an. Aber wenn ich diese Struktur in dem Bereich auch aufrechterhalten kann, indem ich halt den Leuten vermittle, wenn du ein Problem hast, dann geh da auch in Ruhe durch und versuch nicht, jetzt drehen wir mal hier, ist es besser geworden? Nee, jetzt drehen wir mal da, ist es besser geworden? Nee, drehen wir mal da, ist es besser geworden? Und das ist halt auch wieder dieser Ruhefaktor und auch einem Patienten und einem Gerät auch Zeit lassen, weil das erlebe ich auch ganz häufig. Dann piepst ein Alarm, oh ja, tatsächlich, wir kriegen zu wenig Luft rein. Dann höre ich mal den Druck. Oh, es ist immer noch nicht besser geworden, noch höher. Und immer noch nicht besser geworden, noch höher. Und dann sagt, warte doch erstmal. Erhöhe um 3 Millibar, jetzt warte mal eine Minute und guck, was passiert denn überhaupt, bevor du sofort wieder erhöhst. Und dann kommt auf einmal ein neuer Alarm. Das ist dann aber nicht mehr der Minutenvolumen-Tiefalarm, sondern der Hoch, weil du einfach inflationär den Druck erhöht hast. So. Das heißt, ein Schema zu haben, wenn ich eine Herausforderung habe, und dann die Ruhe zu haben, das Ganze auch wirken zu lassen, das ist sicherlich die größte Herausforderung, wenn es um diese, was mache ich, wenn ich eine Herausforderung in der Beatmung habe, geht.
Ja, das mit dem Druck, was du geschildert hast, das erinnert mich auch ein bisschen an Katecholaminperfusoren, die man ja auch sehr schnell hochstellen kann mit komischen Effekten oder sehr bedacht aus eben auch der klinischen Erfahrung heraus, dass es auch da für den Organismus einen Augenblick braucht. Und in beiden Fällen geht es um Druck. Also es ist auch sehr interessant. Also in beiden Fällen geht es darum, dass man dort eine Veränderung an diesem Patientensystem macht und sich Drücke im Patienten verändern. Und ich stelle fest, für all diese Punkte, die du genannt hast, braucht man eigentlich wieder den Skill, sich selbst beruhigen zu können und sagen zu können, ja, manchmal gibt es ja solche Schemata auch dafür, Vordeck, das kennen die CRM-Begeisterten, sehr umfassendes Schema aus der Luftfahrt, ne, um eine Problemanalyse zu machen, Entscheidungen zu machen. Aber Plan, Do, Check, Act reicht ja schon aus, um zu sagen, ich mache mir einen Plan, ich setze den um. Ich prüfe einmal, hat dieser Plan funktioniert? Also rein theoretisch reichen sogar nur 3 Schritte. Und ja, das muss man können. Und hier sieht man, wie die Skills und die Entscheidungsfindung eigentlich ineinander greifen. Und man sagen muss, ich muss das handwerklich können, ich muss mich aber auch selber beruhigen können. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Abschluss, wie immer zur Königsdisziplin, nämlich bring it all together. Wir haben ein Simulationsfall beispielsweise und haben da ein gemischtes Team und die sollen jetzt mal trainieren Beatmung. Und wo würdest du sagen, sollte man darauf achten? Also nehmen wir an, wir haben die relativ klassische Kombination NEF-RTW oder vielleicht RTW zunächst da, wenn wir in der Präklinik bleiben. Was sollte bei diesem Teamtraining so ein bisschen aus der Trainerperspektive beim Teilnehmenden hängen bleiben?
Also das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung. Ich glaube, dass alle, die mit diesem Umfeld zu tun haben, wissen sollten, wie das Gerät, was da gerade benutzt wird, funktioniert. So, und da mache ich auch keine irgendwie Reduktion, du bist nur Rettungssanitäter oder du bist Notarzt oder sowas. Da geht es auch nicht darum, dass jeder wissen muss, wie viel Milliliter wer wann bekommt, sondern jeder sollte, ich sag mal, die Mechanik wissen. So, dass ein Medomat Standard 2 eine CPR-Taste hat, dass ein Medomat Standard 2 eine Menütaste hat, dass es 3 Knöpfe gibt, an denen man Werte verändern kann. Also das sind, finde ich, Dinge, die jeder wissen sollte. Dann teilt sich das natürlich so ein bisschen auf. Klar, gerade in der Beatmung ist das auch sehr inhomogen in Gesamtdeutschland, sag ich mal. Es gibt Bereiche, wo, das kennt jeder, auch ein Notfallsanitäter, wenn es ums Thema, es kommt Luft ins Spiel, außer Inhalation, eigentlich gar nichts machen darf. Und es gibt Bereiche, wo sehr umfangreich und sehr strukturiert freigegeben ist, was ein Team tun kann und wann es sich Hilfe holen muss und wann eben noch nicht. Ich würde immer dafür plädieren, dass man leider diese Regionalitäten halt beachten muss und dann eben jedem Teammitglied aber auch seine Aufgabe in diesem Bereich gibt. Ja? Weil auch ein Rettungssanitäter kann einen beatmenden Patienten betreuen. Und wenn es in Anführungszeichen nur ist, dass er einen Blick auf die Monitore hat und sagt, oh, da verändert sich gerade das Minutenvolumen, dann ist das trotzdem eine extrem wichtige Rolle, weil ich sehr schnell auf Veränderungen dann reagieren kann. Ne? Also Notarzt und Notfallsanitäter konzentrieren sich auf den Patienten. Einer guckt sich die Werte an und macht Gerätemedizin. Spielen wir wieder dieses Ding rein, dass dann nicht drei Leute um einen Monitor rumstehen und drauf gucken und keiner guckt den Patienten an, sondern zwei können sich in aller Ruhe auf den Patienten konzentrieren und einer guckt halt, oh, da verändert sich ein Wert oder da fängt es an zu blinken oder sowas. Also ich glaube, jeder hat seine Rolle bei einem beatmenden Patienten und nicht nur die von der Ausbildung her am weitesten sind, in Anführungszeichen.
Ja, und auch hier sind wir wieder bei einem Skill, den man vorher mit all diesen Menschen entwickeln muss. Wenn ich mir die Situation vorstelle, wie du sie mir geschildert hast, dann muss ich ja sogar noch einen Schritt zurückgehen, muss ich erstmal dafür sorgen, dass alle Leute ein Vokabular haben, mit dem sie umgehen können, im Sinne von die Atemfrequenz steigt oder der Druck steigt, damit dann jeder weiß, was ist gemeint. Ne? Das ist so die Basis. Und das nächste ist dann, wie teile ich etwas mit, Skill, und wie höre ich zu, Skill. Auch das ist ja total wichtig, dass wenn man dann eine Teamaufteilung wählt, die man dann im Teamtraining trainiert, dass irgendwie auch identifiziert wird, es ist ein Skill. Wir nennen es dann im CRM häufig so Speak Up, aber im Sinne von, ich habe folgende Veränderung festgestellt. Und dann gibt es ja häufig das, du hast folgende Veränderung festgestellt, dass man das dann nochmal zurückgibt. Gleichzeitig muss man aber auch eben das aktive Zuhören und Einfordern machen können, höre ich daraus. Also auch als Teamleiter muss ich zum Beispiel einem Teammitglied sagen können, achte bitte beispielsweise auf den Monitor und teile uns mit, wenn sich was verändert, wenn das Teammitglied das nicht schon von selbst macht, weil es da eh geübte Praxis ist. Ja, spannend. Und wir stellen fest, wir sind hier in diesem Schnittstellenbereich zwischen Mensch und Maschine und müssen uns trotzdem einen Plan machen bei diesem Training. Und wir hoffen, dass das heute ein wenig geholfen hat für euch alle. Zum einen für euch selbst, euch nochmal an die Beatmungssituation, die ihr selbst erlebt, heranzutasten und die einfach kritisch reflektieren zu können und gleichzeitig aber auch diese Trainings aufzubauen und auszurichten. Denn ich durfte heute mit Steffen Kruse von Weinmann Emergency darüber sprechen, wie Beatmungen trainiert werden können. Und wir haben über die Funktionsweise ein bisschen der Geräte gesprochen, haben also auf der Ebene der Wissensvermittlung gesprochen, haben ein paar Skills identifiziert und da hat Steffen mich überrascht mit Skills, die einem vielleicht häufig nicht so in den Sinn kommen, die aber wahnsinnig wichtig sind und die wir auch konkret definieren müssen. Mit der Entscheidungsfindung, also auf welcher Basis treffe ich eigentlich eine Entscheidung. Er hat da auch zwei Schemata eingeführt, das DOPES und das HAND-Schema, und am Ende bei der Frage zum Teamtraining mit einem speziellen Fokus auf die Rollen. Steffen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Einladung. Und nun wünsche ich euch allen eine gute Zeit und auf bald.
Vielen Dank, dass du hier warst. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Weil letztlich ist Beatmung nichts, wovor man Angst haben muss. Man hat immer so dieses, auf das man stößt, ja, ich mache lieber dann manuelle Beatmung, wo mir dann immer ein bisschen der Schweiß runterläuft und denke, das ist auch nicht so, dass manuelle Beatmung jetzt sofort ganz einfach ist. Und ich glaube eher, dass wenn man strukturiert das Ganze trainiert, man mit einer Maschine wesentlich weiterkommt und trotzdem eben den Patienten im Fokus behalten kann. Und da ist das Training eines der wichtigsten Dinge, dass man eben mit Geräten, mit Simulatoren eben wirklich trainieren kann, was kann ich wirklich mit diesen Geräten machen, und dann nehme ich sie auch mit, benutze sie häufiger, dann habe ich eine höhere Sicherheit, und ich glaube, das ist letztlich das Ziel, was wir damit erreichen wollen.
Das perfekte Schlusswort. Vielen Dank und macht es gut.